Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. So, ihr habt 2 Wochen durchgehalten, um auf die Fortsetzung der Folge zu warten. Und ich habe nach der letzten Folge schon ein paar Rückmeldungen bekommen, dass es ein bisschen fies ist, dass ich da so die Cliffhanger habe stehen lassen und irgendwie beide Geschichten so ein bisschen unterbrochen habe. Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Ich wollte euch jetzt nicht unnötig auf die Folter spannen. Aber die Geschichte geht ja weiter und ich habe euch ja versprochen, dass ich mich auch bemühe, dass ihr die jetzt auch rechtzeitig bekommt. Ja, in dem Sinne, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, es macht auf jeden Fall Sinn, die letzte Folge zu hören, weil ich heute einfach fortführen werde, was beim letzten Mal angefangen wurde. Ein paar Worte dazu vorneweg. In der letzten Folge ging es zum einen um Jennys Geschichte, eine sehr lange und dramatische Kinderwunschgeschichte, bei der es in ihrem letzten Behandlungsversuch einer ICSI tatsächlich zu einer Zwillingsschwangerschaft gekommen ist. Und dann habe ich euch von unserer Geschichte erzählt, die, ich bin echt so ein bisschen erstaunt, die echt so krasse Parallelen aufweist teilweise. Und wenn ihr es letzte Woche gehört habt, dann wisst ihr es auch, dass wir tatsächlich auch in unserem letzten Behandlungsversuch, unserer letzten ICSI, einen positiven Schwangerschaftstest hatten. Ja, damit habe ich euch so ein bisschen stehen lassen und so ein bisschen mit der Frage, ja, was passiert eigentlich, wenn man nach so, so vielen Jahren endlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat. Jenny hat schon so angefangen, ein bisschen darüber zu erzählen und heute wird es noch viel weitergehen, ihre Geschichte, und zwar weit über die Geburt hinaus. Und auch ich werde ein bisschen unsere Geschichte weitererzählen. Und ich sage jetzt vorneweg, in der Folge heute geht es tatsächlich sehr, sehr viel um Schwangerschaft und auch um das Thema Geburt und Kinder. Und das ist echt ein Triggerthema für viele und ich weiß, dass man sich das nicht immer unbedingt anhören will. Ich sage das vorneweg, diesmal ist es wirklich ziemlich, zieht sich das durch die Folge. Also wenn du gerade nicht so in der Lage oder in der Situation bist, dass du dir das anhören willst oder dass du so weiter in die Zukunft schauen willst, dann ist die Folge heute nichts für dich. Ich sage jetzt gleich am Anfang dazu, das ist jetzt erstmal wirklich die letzte Folge, wo es um das Thema Schwangerschaft geht. Ich werde in den nächsten Folgen da nicht mehr drüber reden. Es wird ganz normal, die Folgen werden wieder so sein wie davor. Mir ist es auch wichtig, dass das hier weiterhin ein Rahmen bleibt, der auch geschützt ist und wo man, wenn man mit seiner eigenen Unfruchtbarkeit gerade kämpft und ja, mitten in den Tiefen der Behandlung steckt, wo man sich nicht ständig so mit Schwangerschaften konfrontieren muss. Aber, und das sage ich auch dazu, ich habe das so ein bisschen selber, ja, ich hatte das ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, dass das Thema Schwangerschaft und Geburt ja tatsächlich auch dazugehört zu dieser ganzen Geschichte. Ich habe das immer ausgeblendet. Da sage ich nachher, glaube ich, auch noch was dazu. Ich habe nie weiter gedacht, ich habe absichtlich nie weiter als bis zu diesem Test gedacht, weil ich irgendwie dachte, es macht es noch viel schlimmer, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Und ich hatte irgendwie auch so ein bisschen Angst davor und ich habe es wirklich verdrängt. Und ich habe es auch nicht ertragen, wenn andere über dieses Thema geredet haben. Insofern wirklich vollstes Verständnis, wenn ihr euch das nicht anhören wollt. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich das hier in den Podcast bringe. Und ja, in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass ich da selber ganz schön naiv war und dass eine Geschichte nicht mit einem positiven Test vorbei ist. vor allem so eine lange Geschichte. Und es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Es ist ein ganz anderes Thema und es spricht ein bisschen eine andere Zielgruppe an, glaube ich. Aber wir wünschen uns irgendwie alle, an diesen Punkt zu kommen. Insofern ist es ein super wichtiges Thema. Es ist einfach nur nicht immer der richtige Zeitpunkt, sich darauf einzustellen und sich das anzuhören. Ich glaube, das reicht jetzt auch so ein bisschen an meinem Gelaber vorneweg. Ich wollte nur sagen, heute wird es wirklich darum gehen, ja, wie wirken sich eigentlich diese jahrelangen negativen Erfahrungen aus auf das, was kommt? Was kommt danach eigentlich? Und ja, wann ist es eigentlich zu Ende, diese Geschichte des unerfüllten Kinderwunsches, und ist sie jemals zu Ende? Und ja, wie gesagt, versprochen, beim nächsten Mal geht es nicht um Schwangerschaft, nicht um Kinder, da geht es ganz klassisch, kann ich euch verraten, um Unfruchtbarkeit. Und zwar eine ganz spannende Perspektive darauf. Ja, so viel vorneweg. Weiter geht's mit Jennys Geschichte Teil 2. Nur noch mal ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, wo wir uns befinden. Jenny hat, wie gesagt, nach 5 Jahren müssen es ungefähr gewesen sein, nach 5 Jahren Kinderwunschbehandlung und unerfüllten Kinderwunsch, das große Glück, dass sie mit Zwillingen schwanger wird. Und beim letzten Mal endete ich so an dem Punkt, wo sie eben erzählte von starken, sehr starken Blutungen im ersten Schwangerschaftsdrittel, wo sie dann die ganze Zeit lag und irgendwie dem Gefühl, es ist noch nicht alles gut. Und wir steigen jetzt genau an der Stelle wieder ein. Das heißt, so die ersten 2 Minuten wiederholen sich vom letzten Mal und dann geht's weiter und Jenny erzählt, wie das mit der Schwangerschaft so weitergegangen ist, wie das mit der Geburt so war und wie es eigentlich danach weiterging. Also eine ganz spannende Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es so stark geblutet hat und so ein krasses Hämatom da in der Gebärmutter war und diese 2 kleinen Fruchthöhlen einfach dazwischen saßen und sich einfach dort festgekniffen hatten. Und dann war dieses Hämatom und es war wirklich wie so eine Trennwand dazwischen. Und die Ärztin hat damals nur gesagt, sie müssen sich jetzt schonen, damit das Hämatom die Fruchthöhlen nicht vertreibt. Und so habe ich dann wochenlang gelegen, weil es tatsächlich noch sehr, sehr lange gedauert hat, bis es weggegangen ist. Ja, aber in all der Zeit habe ich immer daran geglaubt, dass sie es schaffen. Und sie haben sich super entwickelt. Es war nie irgendeine Verzögerung. Im Gegenteil, eigentlich immer sogar etwas voradaptiert. Und es hat alles wunderbar geklappt. Sie haben sich so gut entwickelt in der Schwangerschaft. Ich hatte auch keine einzige weitere Komplikation. Es war an sich, wenn man es so sieht, mal abgesehen von den Blutungen am Anfang, eine Traumschwangerschaft, vor allem für Zwillinge. Also ich denke, da haben viele, viele andere Frauen ganz andere Probleme, selbst nur mit einem Kind. Also wirklich, kann ich sehr dankbar drum sein und bin ich auch. Und trotzdem war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass was da passiert mit mir, das passiert eigentlich so neben mir. Ich habe das aber anfangs gar nicht greifen können, warum das so ist, warum ich nicht einfach das unfassbare Glück, was ich jetzt gerade habe, dieses erstens mit zwei scheinbar gesunden Kindern schwanger zu sein und dann auch noch eine so komplikationslose Schwangerschaft zu erleben, dass ich da nicht einfach sage, ich habe mir immer gedacht, in diesem Zustand wäre ich so glücklich, dass ich gar nicht anders könnte, als dass mir rosa Puder aus dem Hintern sprüht. Also das war so immer meine Vorstellung, die endete da dann aber auch. Ich habe mir nie groß Gedanken über die Schwangerschaft selbst gemacht, auch nicht über Geburt oder Zeit mit dem Baby, überhaupt nicht. Ich habe mich das gar nicht getraut. Ich habe immer gedacht, nee, du willst jetzt nicht so viel träumen, weil wenn du das jetzt so doll träumst, dann bringt das nur Unglück und dann wirst du später nie eigene Kinder gebären können, sondern vielleicht einen anderen Weg einschlagen und wirst gar nicht erleben, wie eine Schwangerschaft ist. Und dann möchte ich das mir jetzt auch nicht ausmalen, wie das ist. Also so habe ich immer gedacht. Also endete meine Vorstellungskraft, was das Thema angeht, eigentlich immer mit dem positiven Schwangerschaftstest. Und für mich Ich sag mal, für die Leute um uns rum war es wahrscheinlich, also ich hatte das Gefühl, für die ist das aufregender gewesen als für mich. Ich habe das irgendwie nicht zulassen können und ich weiß auch noch, dass ich dann immer mehr Panik bekam, als dann plötzlich eine 3 vor der Schwangerschaftswoche stand, weil ich ja wusste, oh Gott, die werden ja jetzt auch bald mal zur Welt kommen, ne? Also die 2 kleinen Räuber, die da sich in meinem Bauch wild umherdrehten, den ganzen lieben langen Tag, die werden irgendwann auch auf die Welt kommen und oh, es sah schon sehr früh und auch durchgängig so aus, dass ich sie wohl natürlich gebären könnte. Also da war immer, stand nie was im Wege. Und das wusste ich dann auch und dachte ich so, oh Gott, jetzt musst du 2 Kinder zur Welt bringen. Und da war das wirklich so ein bisschen so ein Gefühl zum Ende hin. Ich habe dann immer gedacht, naja, die meisten Frauen erzählen immer, dass sie es gar nicht mehr abwarten können und dass sie so gern ihre Kinder kennenlernen möchten. Und dass sie so unfassbar gespannt sind auf diese Zeit mit dem Baby oder den Babys. Und ich hatte immer nur gedacht, nee, nee, das geht mir zu schnell. Nee, ich kann das jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Und dann weiß ich auch noch, das war 34,0. Da kriegte ich dann plötzlich Wehen über Tag. Aber das war so schon länger mal so, dass das so ein bisschen weh tat. Ich meine, ich hatte mittlerweile annähernd 6 Kilo Kinder in mir drin, die waren sehr groß, groß so von der Entwicklung her, immer, ich sag mal, beide wirklich ganz normal, ne? Also nicht irgendwie mega klein oder so, sondern wirklich eigentlich eher über der Norm. Und das war alles super, die waren super gesund entwickelt und habe mich auch immer sehr gefreut, dass das so kräftige Kinder sind. Ja, diese Schmerzen, da gewöhnt man sich halt dran. Das zieht einfach. Ich konnte nicht mehr viel laufen. Ich lag nur noch und saß nur noch. Und das war für mich aber alles kein Problem. Ich hatte so meine Positionen, habe das einfach so, habe so vor mich hin vegetiert und das klappte gut. Und dann kriegte ich Wehen und ich weiß noch, dass mein Mann immer sagte: Schatzi, du krümmst dich hier aber alle paar Minuten. Das weißt du schon, ne? Ich so: Nee, das ist nur so. Das kommt ab und zu mal vor. Ich so, ja, also, naja, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, also dass das so alle 10 Minuten vorkommt, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich so, ja, da war ich richtig genervt. Da sagt er, komm, wir gehen jetzt in die Badewanne. Wir machen jetzt den Badewannentest. Ich so, alles klar, wir gehen jetzt in die Badewanne. Ich war richtig genervt. Und dann saß ich in der Badewanne und dann ja, kamen plötzlich alle 4 Minuten die Wehen. Und er so, ja, Jenny, da müssen wir jetzt leider los. Du weißt die Anweisung vom Krankenhaus, wir fahren noch eine Stunde dahin, wir fahren jetzt los. Ja, und dann. Natürlich habe ich, ne, so wie man das halt macht. Meine Kliniktasche war gepackt, klar. Alles war vorbereitet, weil das muss man ja so machen. Aber der Gedanke, dass wir da jetzt hinfahren und ich habe diese Tasche drin, ich habe gedacht, nein, ich will das jetzt nicht. Ich habe angefangen zu heulen, habe gesagt, ich will jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht. Die können jetzt nicht auf die Welt kommen. Ich kann das noch nicht. Und dann sind wir ins Klinikum gefahren und die machen ja dann diverse Tests, CTG und so weiter. Und da wurde dann gesagt, nee, also das wäre jetzt. Also ein paar Wehen, aber das ist normal gewesen. Also immer, klar, dass sie sagt, da ist immer Wehenaktivität jetzt zu dem Bereich. Ich sage, ja gut, dann
Habe ich
gehen
doch
wir jetzt nach.
gesagt.
Ja, habe ich
Ne?
doch gesagt, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause, ne? Ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und wieder eine Stunde zurück. Ja. Und dann sind wir nach Hause und ich war so richtig erleichtert. Ich dachte, oh Gott, Gott sei Dank, bitte. Und da war mir aber auch in dem Moment so das erste Mal bewusst, okay, Jenny, alles klar. Das passiert jetzt aber jeden Moment. Du musst dich da jetzt drauf vorbereiten. Und dann kriegte ich Druck. Da habe ich so richtig Stress gekriegt, ne? Weil ich denke, Scheiße, jetzt kommen die wirklich bald. Oh, und dann noch am selben Tag, wir waren gerade 2 Stunden wieder zu Hause, da kriegte ich immer stärkere Schmerzen, immer mehr. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich musste es ihm dann sagen. Ich sage, Schatz, das tut mir jetzt so weh. Ich kenne das so nicht. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert gerade. Und dann haben wir weiter den Wehen getrackt und dann waren die alle 5 Minuten, ohne dass ich in der Badewanne saß. Und dann sagte er so, ganz ehrlich, das ist mir jetzt zu heiß, wir fahren jetzt wieder ins Krankenhaus. Okay, da war ich aber selbst an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist besser so. Und auf dem Weg dorthin konnte ich schon keinen Huppel mehr ertragen, weil es mir so weh tat. Und ich wusste auf dem Weg dahin, jetzt ist es soweit. Ich habe es gespürt. Und durch den Stress, den ich hatte, ist es wahrscheinlich dann doch irgendwie so weit gekommen. Und ich wusste, in dem Moment, wo wir das Krankenhaus betreten, komme ich da erstmal nicht wieder raus. Und so war das dann auch. Also es war tatsächlich so, dass sie sagten, ja, es geht tatsächlich jetzt los. Sie konnten das dann sehen. Also es war einfach nur innerhalb von ein paar Stunden. Dann blieb ich halt da. Die Geburt war wirklich schwer. Also es hat lange, lange gedauert. Es gab einen Geburtsstillstand zwischendurch. Ich musste Wehentropf bekommen. Die PDA war wohl irgendwie einfach zu stark. Und die Wehen, ich hatte keine Kraft. Das war auch mein Problem. Ich war dann über 24 Stunden wach und im Kreissaal und ich hatte keine Kraft mehr. Meine Kräfte haben mich einfach komplett verlassen. Und dann weiß ich noch, da kam dann eine Hebamme rein. Ich hatte auch mittlerweile alle Hebammenwechsel durch. Also da kam schon wieder die am Anfang da war. Und da sagte sie, kam dann rein und sagte, nee, das geht so nicht weiter. Und die hat dann quasi Klartext gesprochen und innerhalb von kurzer Zeit hatte sie alles vorbereitet und wir haben die Fruchtblasen dann geöffnet. Und dann ging es halt richtig los. Und ich weiß nur noch, dass, also ich erinnere mich nicht so gut an die Geburt. Die ist relativ weit weg von mir. Ich glaube, weil ich in dem Moment schon echt nicht so gut im Zustand war, aber man konnte die natürliche Geburt auch nicht mehr aufhalten. Es gibt ja dann so einen Punkt, da kann man nicht mehr zurück. Und an dem Punkt waren wir angekommen. Also ich musste sie jetzt auf die Welt bringen. Und es ja, war dann wirklich so, ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit nur mein Mann die Hand gekrallt und immer nur auf seine Stimme gehört habe. Und er hat die Stimme der Schwestern nachgesprochen. Es waren ja mittlerweile, der ganze Raum war voller Ärzte und Schwestern, weil ja pro Kind auch immer eine bestimmte Anzahl an Leuten da sein muss. Und ich habe nur noch ihn gesehen, habe nur auf seine Stimme gehört. Und so im Nachhinein, also darüber zu sprechen, ist echt nicht leicht, weil das so die Situation einfach nicht so waren, wie ich mir das immer gewünscht hatte. Dann war ich nicht bei mir und die Kinder kamen und ich erinnere mich eigentlich überhaupt nicht richtig daran, wie sie dann auf die Welt kamen und mir auf den Arm gelegt wurden oder nein, sie wurden mir erst weggenommen, weil sie ja Frühchen waren und mussten auf die Frühchenstation. Und dann lag ich da alleine, weil mein Mann natürlich mitgegangen ist mit den Kindern. Das haben wir so abgesprochen und das sollte auch so. Und dann lag ich da alleine, die Kinder waren weg und
Wusstest du was von den Kindern? Das Baby?
ich wusste nur von meinem ersten Sohn, dass er auch geschrien hatte, da war ich erleichtert. So mein zweiter Sohn ist mir weggenommen worden, also weggenommen, ne? Sie mussten ihn wegnehmen, weil er keinen Ton von sich gab. Der war auch ein bisschen blau angelaufen, das ist aber ja auch nicht unbedingt unüblich. Dann war das aber so, das habe ich nur nicht mitbekommen. Mein Mann erzählte mir das dann später, dass er beim Rausgehen anfing zu schreien, mein zweiter Sohn. Und das habe ich aber nicht mitbekommen, weil ich einfach nicht mehr richtig bei mir war. Ich war wirklich schon fast am Wegtreten. Ich hatte mittlerweile echt viel Blut verloren und konnte auch nicht mehr. Und ich hörte nur immer wieder, also die Ärztinnen und die Schwestern waren am Gang, weil sie mussten noch einiges erledigen an mir. Ja, dann ließ sich die eine Plazenta, wollte sich nicht automatisch lösen, dann musste ich noch in den OP-Saal. Und ab dem Moment ist eigentlich alles weg. Also ich weiß nur noch, dass der Arzt im OP-Saal mich nach unserer Kinderwunschgeschichte ausgefragt hat, um mich wach zu halten. Aber irgendwann muss ich dann weggetreten sein, weil ich mich ja nicht mehr erinnere an den Moment, wo ich aufgewacht bin. Und alles danach ist eigentlich nur reines Funktionieren. Und ich habe so viel Blut verloren. Ich war immer nur darauf fokussiert, zu meinen Kindern zu kommen und habe alles andere war für mich nicht wichtig. Und das war so das Problem auch, weil ich musste mich unbedingt um mich selbst kümmern. Musste ja wieder irgendwie zu Kräften kommen. Da kann ich nicht einfach sofort aufspringen und hinrennen. Ne? Das geht natürlich nicht. Aber ja, es war auch durch diese verschwommene Wahrnehmung alles so schwer. Mir fehlte einfach dieses Erlebnis total, diesen Moment, den ich mir immer gedacht hätte, so wie er ist. Man kriegt sein Kind auf den Arm und fängt erstmal an, vor Freude zu heulen. Das war so auch so eine Erwartungshaltung, die sich einfach nicht erfüllt hat, weil da einfach keine. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber diese überschwängliche Freude, die war einfach nicht da. Da fehlte einfach was. Ich saß da nur und dachte und war so unfassbar fertig und mir fehlte so viel Information über die ganzen Stunden, dass ich nur völlig verwirrt war und dachte, wo bin ich hier? Was ist das hier? Das sind meine Kinder. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal dahin kam und die lagen in dem Wärmebettchen, dass ich dachte, das sind meine Kinder. Das mag jetzt echt mega heftig klingen, aber es war so. Ich habe wirklich gedacht, es hätten auch einfach andere sein können. Das war so ein, ich habe sie ja nicht mehr gesehen nach der Geburt und habe sie dann erst in diesem Bettchen gesehen. Und diese Verbindung war ja gar nicht mehr da. Sie lagen eben nicht die ganzen Stunden auf mir drauf. Ich konnte sie nicht das erste Mal stillen, weil ich gar nicht aufstehen konnte, weil ich gar nicht bei ihnen lag. Ich konnte ja nicht mit meinem Krankenbett auf der Frühchenstation liegen. Und das hat mir wirklich, ich sag mal, den Rest gegeben. Und es war rein nicht funktionieren.
Wie lange hast du denn gebraucht, bis du wieder irgendwie zu Kräften gekommen bist?
Also körperlich waren das so 2 Tage, wo ich nicht mehr wackelig war, wo ich dann vernünftig, ich sag mal, auf den Beinen stehen konnte. Anfangs hatte man mich mit dem Rollstuhl durch die Gegend getragen. Muss aber sagen, mein Körper hat das alles unfassbar gut weggesteckt, augenscheinlich. Also die Wundheilung, also auch das, was man, wenn man so denkt, was man da durchgemacht hat. Also da war ich von mir selber extrem überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht. Aber ich denke, das ist bestimmt auch so ein bisschen Mutter Natur, die das dann einfach richtet, dass Mama sich um die Kinder kümmern muss und dann einfach schnell heilen muss, körperlich. Aber die seelischen Narben waren viel schlimmer. Ich habe das einfach gespürt in mir drin, dass das einfach alles zu schnell ging. Und dann habe ich immer gedacht, wie kann das zu schnell sein, wenn man so lange Kinderwunsch hatte? Wie kann man da nicht einfach mehr als bereit für diesen Zustand sein? Das war immer so etwas, wo ich mir selber dann die Frage gestellt und nicht beantworten konnte. Und das war einfach etwas auch, was ich nicht erzwingen konnte. Ich konnte nicht sagen, rational darüber nachdenken und sagen, okay, komm, du bist jetzt Mutter von diesen 2 Wundern. Du musst dich jetzt verdammt nochmal auch einfach freuen und glücklich sein und damit erleben, so wie es ist. Und das kann man ja nicht erzwingen. Es ist ja etwas, was im Kopf drin ist und man kann Gefühle nicht erzwingen und man kann sich nicht, ja, man kann Dinge nicht vergessen, einfach so von jetzt auf gleich, die man nicht verarbeitet hat. Und das war mir einfach nicht klar, dass das so war. Ich habe halt nur die Konsequenzen gesehen. Ich war einfach konsequent mit allem überfordert. Und ich glaube, meinem Mann ging es anfangs auch erstmal so. Also es war natürlich klar, mit 2 Babys plötzlich zu Hause, da ist man auch erstmal überfordert. Aber ich glaube, das war schon ein gewisses Maß, was sich dann auch gezeigt hat, wo ich gespürt habe, das ist so mehr geistig als körperlich. Ne? Ich habe einfach so viel das Gefühl gehabt, was versäumt zu haben. Und dementsprechend war ich auch nicht sonderlich belastbar. Also, und es war auch so, dass natürlich die Kinder sowas merken. Die Babys sind ja wirklich in einer unsichtbaren, aber doch sehr fest verbundenen Band mit den Eltern verbunden. Man hat das gemerkt, ne? Die sind auch von der Geburt und all diesen Umständen verwirrt gewesen. Klar, ne? Krankenhausaufenthalt, viel in diesen Therapiebettchen gelegen. Und das ist natürlich etwas, was man erstmal als Eltern dann zu Hause wieder auffangen muss. Man muss sich erstmal finden, nachdem man schon eine Woche oder 2 im Krankenhaus verbracht hat. Und das war dann schon so, dass ich auf sowas nicht vorbereitet war. Überhaupt nicht. Also auf meine Gefühlswelt vor allem nicht. Dieser hier Blues, den man hat nach der Geburt, den hatte ich auch. Das waren so 2 Tage, der war richtig schlimm. Da habe ich echt durchgängig nur geheult. Aber danach, da ist es wirklich so eine Konsequenz drin gewesen, die ich weiß noch, in den Monaten danach, ich habe einfach nie wirklich glücklich sein können. Und das hat mich selber so fertig gemacht, weil ich es mir so gewünscht hätte. Nach ein paar Monaten war das dann so, dass ich wieder bei der Gynäkologin war und ich ihr das auch erzählt hatte. Und dann ja, hieß es, dann war ihm das Thema Wochenbettdepression da und was es für Ursachen hat. Und zeitgleich, und das war leider dann in dem Moment das Blöde, wir hätten uns eigentlich besser um die Wochenbettdepression kümmern müssen, war es aber auch noch so, dass dann eben Plazentareste in der Gebärmutter entdeckt wurden, was hieß, ich müsste wieder unters Messer, sie müssten die Gebärmutter wieder ausschaben, um das zu entfernen, das sei ganz wichtig, weil ich auch nicht aufhörte zu bluten, das ist auch, muss man dann auch einfach angehen, und das haben wir dann auch gemacht, und das war in der Situation so ungefähr das Schlechteste, was man hätte machen können, nochmal wieder in ein Krankenhaus müssen und vor allem dann auch noch in das Krankenhaus, wo ich 1,5 Jahre vorher noch lag, weil mir meine Eileiterschwangerschaft wegoperiert wurde. Also das waren so Szenen, die das Ganze nicht verbessert, sondern nur noch schlimmer gemacht haben. Dieser Zustand war einfach da. Ich kam damit überhaupt nicht klar, dass ich nach dieser langen Kinderwunschzeit einfach ein Happy End habe ich mir gewünscht. Ich habe mir einfach gewünscht, diese 2 Kinder zu haben und glücklich zu sein. Und mehr wollte ich nicht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dieser Wunsch ist zu viel verlangt, weil er einfach nicht erfüllt wurde. In meinem Kopf, in meinem Herzen. Es ist lange Zeit ein reines Funktionieren gewesen. Ich habe ganz, ganz starke Zweifel auch gehabt. Immer das Gefühl gehabt, ich würde was falsch machen, weil unsere Kinder, unsere Söhne sind jetzt auch nicht unbedingt so die pflegeleichtesten Babys gewesen, was mit Sicherheit auch einen Anteil hatte, dass ich eben nicht so kraftvoll war, wie ich es hätte sein müssen. Aber prinzipiell haben sie einen starken Charakter, den hatten sie schon immer, den haben sie auch immer noch und das ist auch so. Und ich hatte einfach nicht genügend Kraft, um den, ich sag mal, standzuhalten. Und ja, es kamen viele, viele Probleme dazu. Die Ausführungen würden das Ganze jetzt noch mehr sprengen. Aber unterm Strich war es wirklich so, dass ich andauernd gezweifelt habe.
Also ich dachte jetzt auch gerade, als du das jetzt alles so im Detail erzählt hast, wo ist denn dieses Happy End, von dem man
Ja,
eigentlich doch
ja.
jahrelang träumt, ne? Also
Ja,
und
das habe ich mich auch gefragt und ich habe mich so schäbig gefühlt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schäbig ich mich gefühlt habe, dass ich nicht einfach sagen kann, wir haben so einen harten Weg hinter uns und jetzt sind wir einfach glücklich und dankbar und diese Erwartungshaltung ja auch war an uns gerichtet irgendwie. Ich meine, man kennt das ja selber, wenn man selber noch Kinderwunsch hat und man sieht das dann bei anderen. Da konnte man ja auch überhaupt nicht ab, wenn sie sich auch nur im Ansatz über irgendwas beschwert haben. Also, wenn es darum ging, oh, ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil mein Kind war 2 Stunden wach und dann ist morgens müde, dann habe ich immer gedacht, ja, ich hätte das gerne. Ich würde gerne die Nacht mir um die Ohren schlagen und ich habe ein Kind dafür. Und da habe ich dann, als ich dann in der Situation war, in dem meine Kinder nicht schlafen wollten und ich selber auch fix und fertig war und man einfach, es war wirklich so, dass dann auch keine rationalen Gedanken am Tag mehr möglich waren, dass Schlafentzug eine Folter ist, das ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, jo, könnte passieren, dass das eine Foltermethode ist. Und dann natürlich noch diese Gedanken dazu andauern, immer nur zu funktionieren, weil es hat ja geklappt, ich kam gut klar, ich habe viel immer alleine meistern müssen, den Alltag, und ich habe es auch geschafft. Ich habe immer funktioniert auf der sachlichen Ebene. Und es ging wirklich mehr um diese reine Gefühlswelt und den Druck, den ich mir selber gemacht habe, der zum Teil, wie gesagt, von außen auch kam. Ja, ich habe mich einfach auch gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen. Deswegen wusste da auch erstmal kaum einer was von, dass es mir so schlecht geht. Ich habe immer versucht, alles zwar realistisch darzustellen, aber und bin auch ehrlich gewesen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist nicht was, was die Leute hören wollen. Ne, die wollen genau das hören, was nun mal nicht Realität ist. Es ist nun mal nicht immer alles nur toll. Und da kann man sich jahrelang ein Wunschbild erschaffen, aber am Ende des Tages ist das Einzige, in dem man lebt, eben die Realität. Und dann muss ich sagen, das Wichtigste daran war einfach, dass ich das erstmal erkannt habe, dass das so ist. Und da muss ich auch sagen, dass das mein Mann war, der mir dabei geholfen hat. Also mein Mann hat da mich wirklich einfach gerettet, das muss man sagen, ja. Der hat das gesehen, der hat das alles ausgesprochen, was ich mir nicht getraut habe auszusprechen. Und er hat auch gesagt, du hast eine Depression. Und er hat gesagt, es geht so nicht weiter. Und das ist auch so gewesen. Und
Wie bist du denn dann da rausgekommen?
Nur mit seiner Hilfe. Wir haben uns da einfach drüber unterhalten immer wieder. Und in dem Moment zu realisieren, ja, du hast da ein Problem, das geht so nicht weiter, das ist in dem Moment auf der einen Seite befreiend, auf der anderen Seite aber auch unfassbar beschwerend, weil mir ja klar war in dem Moment, ich muss jetzt ganz stark an mir arbeiten, damit das wieder besser wird. Aber ich habe ja nicht mehr im Ansatz die Kapazitäten wie jetzt zum Beispiel vorher, um mich auch um mich selbst zu kümmern. Und diese Dinge aufzuarbeiten, die dazu geführt haben, wie es so ist, wie es ist. Und ich habe dann, da waren die Jungs knapp ein Jahr alt, kurz, ja, so ungefähr, das muss jetzt so vor 2 Jahren gewesen sein. Also die waren ein Jahr und ein paar Monate alt. Da fing das an, dass ich das erste Mal wirklich mir über mich selber und meine eigenen Bedürfnisse Gedanken gemacht habe. Was möchte ich für mich machen, um wieder zu mir selber zurückzufinden, um die Jenny wiederzufinden, um nicht mehr nur diese Mama zu sein und die mit dem langen Kinderwunsch, den sie nicht verarbeitet hat. Weil so habe ich mich gefühlt. Und das war ganz schön schwer, weil ich wusste, dass es zu Lasten der Kinder gehen würde. Das war ja klar, weil ich habe mich komplett für die Kinder aufgeopfert. Ich habe mich nur um sie gekümmert und versucht, mein Bestes zu geben, aber mich dabei komplett vergessen. Und ich wusste, wenn ich jetzt was für mich mache, heißt das zwangsläufig auch, dass es die Kinder was ohne mich machen, also auch örtlich betrachtet. Wenn ich hatte zum Beispiel den starken Wunsch, meine beruflichen Wünsche weiter zu erfüllen. Das war einfach etwas, da war so ein Thema in meinem beruflichen Laufbahn, was ich gerne mal anschauen wollte. Und das wollte ich gerne ausprobieren. Und das haben wir mir dann auch ermöglicht. Das haben wir dann gemacht. Mein Mann und ich haben einfach mal sehr viel zusammengesessen. Wir haben sehr viel darüber geredet, wie können wir das realisieren. Und das war so zum Beispiel so ein Thema. Ich konnte das mit meinem Gewissen so schlecht vereinbaren, meine Kindern eine Fremdbetreuung zu geben in diesem Alter. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass ich kann nicht so weitermachen, weil wenn ich so weitermache, dann geht es mir nicht besser, dann wird es nur schlimmer. Und so haben wir dann zum Beispiel dann eine liebe Tagesmutter gesucht, die einfach die paar Stunden in der Zeit, wo ich dann ein bisschen so diese berufliche Sache schnuppern konnte, betreut waren. Und ja, das
Also ihr
war
habt
immer
euch
eins.
sozusagen schrittweise aus diesem Teufelskreis irgendwie
Genau. Das
rausgekämpft.
waren so, so viele kleine Minischritte und das hat sich auch alles und jetzt sind die Jungs, wie gesagt, das war jetzt, ist jetzt vor 2 Jahren gewesen. Und ja, dann habe ich mich natürlich irgendwann auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, mit Kindern. Ich habe mich mit meinen Kindern auseinandergesetzt. Das war so am Ende so der letzte große Schritt, dass ich angefangen habe, wie ticken Kinder eigentlich? Also es war natürlich in diesem typischen Alter, wo aus den Babys Kleinkinder wurden, wo man einfach so von einem ganz großen Rätsel steht, oh mein Gott, die haben ja einen Charakter und der kommt doch raus. Also dass man dann irgendwie, ich wollte einfach einen guten Weg für uns finden und da habe ich dann auch einen guten Weg gefunden, mit dem ich sehr glücklich bin, dass wir diese Art von Umgang mit unseren Kindern gewählt haben. Und all diese Dinge, diese ganz vielen, vielen Dinge, die ich gar nicht mehr aufzählen kann hier, weil sie auch teilweise wirklich mickrig sind, aber das sind Dinge, die geholfen haben und alles auf dem Fundament unserer wirklich, also dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der das alles mit mir trägt, der nicht davon ausgeht, halt nur weil ich einen Halbtagsjob habe oder ein paar Stunden arbeite, dass ich deswegen sonst nonstop Zeit für alles habe, sondern der mir 50-50 alle Aufgaben abnimmt, der mich ohne weiteres sofort ersetzen kann und der, wo ich keine Angst haben muss und wo ich nicht mit dem Kopf zu Hause hängen muss, wenn ich unterwegs bin. Das sind so Dinge, dass ich mich auf ihn hundertprozentig verlassen kann, ist der allergrößte Anker. Und dass wir das alles so gut gemeinsam meistern hier jetzt mit unseren beide berufstätig, irgendwie alles unter einen Hut bekommen, dass wir das hinbekommen durch viel Absprache und keiner von uns zu kurz kommen muss. Das ist das, was mir jetzt zum Schluss im letzten Monaten und das trotz Corona, man glaubt es ja kaum, aber das ist so, ich sag mal, wo ich jetzt sage, ja, jetzt haben wir unser Happy End, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir raus, jetzt sind wir, haben wir viel verarbeitet. Ich nutze immer noch Instagram als Plattform, um viele Dinge aufzuarbeiten. Also ich, das ist
Ich wollte dich
tatsächlich,
das gerade fragen.
ja,
Das war
das
jetzt
ist ein
gerade so. Ich habe nämlich, genau, also ich sehe dich auf Instagram. Ich wollte gerade sagen, da sieht man jetzt irgendwie so zwei, dreijährige Jungs, die irgendwie im Garten
Ja.
im Matsch spielen und arbeiten und da
Ja.
irgendwie eigentlich ganz fidel sind. Und du schreibst aber
Ja.
nach wie vor auf deinem Kinderwunschprofil. Und
Ja.
das wäre jetzt so. Auch so meine Frage, also du hast es jetzt natürlich
Mhm.
irgendwie so erzählt, wie lange sich das jetzt
Ja.
alles auch so hingezogen hat.
Genau.
Welche Rolle
Ist
spielt das denn jetzt nach all den Jahren noch?
ja. Ist eine gute, ist eine ist ein sehr repräsentativ dafür tatsächlich. Wer mein Profil mal ein bisschen beobachtet hat, der hat gemerkt, dass ich das eigentlich erst vor ein paar Monaten, ja, vor 2, 3 Monaten habe ich tatsächlich erst die Beschreibung und das Profilbild erstmals geändert. Also ich habe das sonst immer sehr auf den Kinderwunsch bezogen und auch das Profilbild war immer das eine. Und ich habe das jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal geändert. Und ja, das ist tatsächlich ein großes Ding, dass ich diesen Namen trotzdem weiter behalten habe. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn ändern werde, weil ich dieses Profil, auch wenn ich viel mehr natürlich von unserem Alltag berichte mittlerweile, aber auch immer noch sehr stark nutze, um Sachen aufzuarbeiten und Dinge einfach zu thematisieren. Und das tatsächlich auch aus einem egoistischen Ansatz, klar. Weil das sind natürlich, auch wenn es mir jetzt gut geht und ich sage, wir haben ein Happy End und es geht uns wirklich einfach gut, würde ich sagen, es sind trotzdem immer noch Dinge in meinem Kopf und ich werde das niemals in meinem ganzen Leben vergessen, was wir zusammen durchgemacht haben, weder vor noch nach den Kindern. Und mir ist im Moment, das ist jetzt so mir ein ganz wichtiges Anliegen, aber ich bin auch jetzt erst so bereit, da wirklich vollumfänglich drauf einzugehen, eben auch mal das Thema aufzugreifen, was ist denn eigentlich, wenn der Kinderwunsch augenscheinlich vorbei ist? Also was ist denn da in der Schwangerschaft oder nach der Geburt? Das eben, was ich erlebt habe, ich glaube, sehr, sehr vielen widerfährt, die einen langen Kinderwunsch hatten, dass sich nur keiner traut, darüber zu sprechen oder zu was zu sagen, weil die Erwartungshaltung einfach der Gesellschaft so anders ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viele sensibilisiert dafür sind, wenn sie in eine gewisse Zeit in einer Kinderwunschbehandlung sind und gewisse Erfahrungen auch einfach sie sehr belastet haben, dass sie die Signale, die ihnen ihr Körper mit Sicherheit geben wird, auch sehen und auch erkennen und da irgendwie versuchen, ich sag mal, sie wenigstens wahrzunehmen. Man muss nicht immer alles sofort behandeln. Man muss auch nicht immer alles sofort mit einem Patentrezept lösen. Aber es ist wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass das alles da kein Spaziergang ist und dass der Weg auch nicht vorbei ist, nur wenn man am Ziel vorbeiläuft, also wenn man es erreicht hat. Das ist so etwas, wo ich jetzt einfach sage, okay, der Kinderwunsch liegt definitiv hinter uns und ich bin mehr als froh, dass es vorbei ist und ich würde auch niemals wieder das erleben wollen und das nochmal machen wollen. Ich kann da wirklich einfach einen Schlussstrich drunter ziehen und das mache ich jetzt. Ich ziehe einen Schlussstrich unter der Zeit und meine Kinderwunschzeit, die hat für mich gefühlt keine 5 Jahre, sondern jetzt 8 Jahre gedauert. Also wenn ich mir das jetzt so denke, war diese ganze Zeit so viel von Verarbeitung ja auch noch geprägt, die letzten Jahre, das zählte für mich gefühlt emotional noch dazu. Jetzt kann ich erst sagen, das alles irgendwie mit einem großen Seufzer, den Alltag mit einem guten Gefühl verleben. Und jetzt kann ich anfangen, offen darüber zu sprechen. Ich habe das zwar zwischendurch immer mal wieder angesprochen, auch die Wochenbettdepression habe ich angesprochen, damals, als sie akut war oder gerade nicht mehr akut war, genau dann. Aber es war nie so, dass ich da wirklich offener drüber sprechen konnte. Aber jetzt ist das für mich wirklich, mir ist es jetzt wichtig, da immer mal wieder drüber zu sprechen. Und wie gesagt, eben sowohl für mich selbst, weil für mich ist das immer noch eine Verarbeitungsmethode, diese Texte zu schreiben, als auch einfach ja, die noch so da draußen sind und die auf so, so vielen anderen Profilen sehen, dieses unfassbar schnelle, wunderschöne Happy End, was ich auch allen wünsche und was es mit Sicherheit auch oft genug gibt. Aber ich wünsche mir einfach auch ein Ohr und Gehör für die, denen es so ergangen ist wie mir oder uns. Und das einfach ein bisschen, okay, alles klar, es kann auch so gehen. Ich bin jetzt sensibilisiert auf meine Gefühle und möchte nicht selber auch in sowas fallen, dass die Leute so denken. Das würde ich mir wünschen.
Ich
Naja.
bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du das so geteilt hast hier im Podcast und dass
Ja.
du deine Geschichte so geteilt hast. Und ich glaube, das ist eine, ja, das ist eine Perspektive oder auch so ein Aspekt, also über den habe ich selber auch noch nicht nachgedacht, weil man traut sich ja auch kaum weiterzudenken.
Nee,
Und
genau.
das dann zu merken, dass dieses ein Schritt weiter zu sein auch nur ein Schritt ist und dass es irgendwie alles. Ja,
Genau.
die Vergangenheit holt einen, glaube ich, immer wieder ein. Und das ist
Ja.
ein langer Prozess. Das
Ja, es ist ein
ja.
sehr langer Prozess, die Vergangenheit einfach anzunehmen.
Dankeschön, dass du das hier so geteilt hast.
Ja,
Das
gerne,
sind jetzt
Beate, auf
schöne
jeden Fall.
Schlussworte.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen harter Tobak vielleicht zum Hören und irgendwie auch erschreckend zu hören, wie lange das einfach brauchen kann, bis manche Wunden heilen und bis man sagen kann, puh, jetzt ist einfach mal alles gut. Ich will noch zwei Sachen zu der Geschichte von Jenny anmerken. Erstens mal, das ist ja so eine Sache, die, wenn man in so einer Kinderwunschzeit steckt, die man nicht so gerne hört. So dieses Du, danach ist auch nicht alles so rosig. Also, das sind ja auch ein bisschen solche Triggersätze. So dieses Puh, Kinder sind auch ganz schön anstrengend. Oh, sei froh, dass du nicht schwanger sein musst. Sei froh, dass du kein Kind zur Welt bringen musst. Das ist alles nicht so toll, wie man denkt. Ja, das ist echt, also auch für mich waren das, waren und sind es immer ganz krasse Triggersätze, weil man will ja auch diese Erfahrungen selbst machen und das redet einem ja auch diesen Wunsch nicht gut. Ich glaube, die meisten Frauen wissen auch, dass das nicht alles rosig danach ist. Aber irgendwie, und das finde ich es auch ganz natürlich, wünscht man sich nach so einer schweren Zeit natürlich, dass irgendwann alles gut ist. Und man fiebert ja wirklich oft jahrelang auf diesen Moment hin, wo einfach alles gut ist. Und wenn der dann nicht eintritt, dann sind und man keine Kraftreserven mehr hat und irgendwie alles aufgebraucht ist an, ja, Ressourcen und Reserven, dann kann man ganz schön, an die Grenzen ist man sowieso schon gekommen, aber dann kann das wirklich zu viel werden. Und dazu kommt natürlich eine krasse Verantwortung, die man dann auch übernehmen muss für ein Kind oder wie in diesem Fall zwei Kinder. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Jenny das so offen anspricht, weil, wie gesagt, es eben ein Thema ist, das man nicht so oft anspricht, weil man vielleicht sich das auch nicht selber eingestehen will, vielleicht das auch nicht teilen will mit anderen, dass man so hadert und ja, auch vielleicht auch ein bisschen aus Rücksicht den Frauen gegenüber, die eben noch nicht an diesem Punkt sind. Und jetzt komme ich so ein bisschen zum zweiten Punkt, das wollte ich einfach nochmal anmerken. Das ist nicht unnormal, dass man sich während einer Schwangerschaft und nach einer Schwangerschaft, also nach einer Geburt, auch wirklich schlecht fühlt. Das ist tatsächlich etwas, was sehr häufig vorkommt. Also ich glaube, alle haben schon mal vom Baby Blues gehört und auch, was Jenny angesprochen hat, die Wochenbettdepressionen sind sehr, sehr häufig. Und ja, in selteneren Fällen kommt es tatsächlich auch zu postnatalen Psychosen. Ja, Jenny hat jetzt so ein bisschen, das wollte ich jetzt, ist mir einfach nochmal ja, ein Bedürfnis, das anzumerken, dass sie erzählt hat von der Wochenbettdepression und dass das auch so ganz klar im Raum stand als Diagnose und dass sie sich da so alleine als Paar und als Familie durchgekämpft haben. Großen Respekt dafür. Ich habe nach dem Gespräch nochmal mit Jenny geredet und auch nochmal nachgefragt, wie das genau ist. Und normalerweise sollte es so sein, dass einem eigentlich in so einem Fall auch wirklich Hilfe und Unterstützung zusteht. Da war wohl wirklich hier das Problem wieder, dass es eine sehr ländliche Region ist, wo es kaum Versorgung gab und dass auch so ein bisschen Pech in der Nachsorge gab. Normalerweise ist es so, dass Hebammen, aber auch Frauenärzte in der Nachsorge auch darauf geschult sind, genau auf sowas zu achten und einem dann auch helfen, eben die entsprechende Hilfe zu bekommen. Das wollte ich jetzt einfach nochmal anmerken für alle Frauen, die vielleicht mal selber in so einer Situation sind. Das ist nichts, was man mit sich selber ausmachen muss. Das ist nichts, was wirklich selten ist, sondern es ist eigentlich eine recht häufige Erscheinung, vor der man sich auch gar nicht schämen muss. Und es gibt Leute, die geschult sind, das auch zu erkennen und einem dabei zu helfen, damit man leichter da auch wieder rauskommt. Ja, das wollte ich einfach jetzt eben nochmal sagen. Zögert nicht, euch in solchen Fällen auch wirklich Ansprechpartner zu suchen, gerade wenn ihr schon so eine Geschichte hinter euch habt und so eine Erfahrung hinter euch habt, die euch da sehr geprägt hat, auch was die Schwangerschaft anbetrifft und auch was eine Geburt und ein Kind anbetrifft. dann ist es nicht selten, dass man noch ganz schön lang daran zu knabbern hat. Natürlich muss das auch nicht auf alle zutreffen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die bei einem positiven Schwangerschaftstest einfach nur glücklich und erleichtert sind. Und das gönne und wünsche ich natürlich allen hier. Und ja, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, sich nicht verunsichern zu lassen, wenn man merkt, dass diese Erfahrung einfach noch viel, viel tiefer sitzt und sich nicht dafür zu schämen. Und in diesem Sinne leite ich jetzt mal über zu mir und zu meiner Geschichte. Beim letzten Mal habe ich euch erzählt von einem positiven Schwangerschaftstest im Urlaub, den ich auf einer Campingplatztoilette gemacht habe. Und ja, dem unglaublichen Gefühl von Dankbarkeit nach 6 Jahren und unserer allerletzten ICSI im 7. Transfer so einen eindeutig positiven Test in der Hand zu halten. Ja, das Ganze ist jetzt fast 2 Monate her, also schon ein paar Wochen. Und ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie ist es weitergegangen danach? Ich mache es jetzt gar nicht so spannend. Ich kann sagen, es ist alles gut weitergegangen, diesmal ohne Drama. Aber ich will euch trotzdem ein bisschen mitnehmen durch diese Wochen. Gut, also wir reisen zurück zu diesem positiven Test im Urlaub. Und normalerweise würde man ja irgendwann einen Bluttest in der Klinik machen. Das war nicht möglich, weil wir im Urlaub waren. Das war auch klar, dass das keinen Bluttest geben wird. Und ich hatte so ein bisschen, weil ich ja doch weiß, dass ein Test alleine nichts sagt, hatte ich noch einen zweiten Test dabei mit Wochenanzeige und hatte mir eben vorgenommen, den ein paar Tage später zu machen, um zu sehen, ob die HCG-Werte auch wirklich gestiegen sind. Also diese Digitaltests mit Wochenanzeige, die haben so bestimmte Schwellenwerte, HCG-Schwellenwerte, basierend auf denen sie eben diese Wochenanzeige vorhersagen. Das ist einfach auf großen Daten beruht es auf einem normalen Schwangerschaftsverlauf. Und ja, ich habe natürlich gleich angefangen, diese Schwellenwerte zu recherchieren, um zu sehen, was bedeutet das denn, wie viel HCG habe ich denn jetzt, wenn da 2 bis 3 steht. Und ich wollte, wenn ich das nächste Mal einen Test mache, da eine 3 plus sehen. Na, und dann fing ich an, so ein bisschen zu kalkulieren und zu überlegen, wie ist es denn mit der Verdopplungszeit von HCG und ja, wie hoch könnte mein Wert sein, und habe so ein bisschen ausgerechnet und habe mich entschieden, dass ich ungefähr eine Woche später, ich glaube 6 Tage später, wieder einen Test machen würde. Und ich muss sagen, ich war ziemlich entspannt bis dahin. Also ich hatte schon dieses, dass ich dachte, boah, das ist irgendwie toll, diesen Test zu haben, aber nicht diesen Gedanken so krass, ich bin jetzt schwanger, weil uns ist einfach so klar, dass das alles so offen noch ist und dass auch HCG-Werte alleine haben da irgendwie noch gar nichts zu bedeuten. Und ja, da ist noch so viel Raum an Dingen, die gut laufen muss. Deswegen haben wir einfach versucht, das eigentlich so ein bisschen zu ignorieren. Ich muss sagen, ich war aber doch eigentlich ganz guter Dinge, weil ich so angefangen habe, so ein bisschen Sachen zu spüren. Und ja, war insofern recht entspannt. Und ja, dann ungefähr eine Woche später habe ich einfach den nächsten Test gemacht. Da war ich ehrlich gesagt auch gar nicht so groß aufgeregt. Ich hatte irgendwie einfach ein gutes Gefühl und der zeigte dann wirklich die 3 plus an. Und es war aber dann auch gar nicht so dieses große Erleichterungsgefühl, sondern einfach nur so, ah ja, gut, passt alles. Also ja, ich weiß auch gar nicht, wo da so diese Entspannung herkam. Aber ich dachte einfach so, es ist jetzt einfach gut so. Ja, da kam dann natürlich doch irgendwie diese Gedanken, ja, aber puh, also da entwickelt sich jetzt was und ja, das könnte jetzt einfach geklappt haben. Ja, und natürlich ging mein Gedanke auch immer an diese 2 Embryos und dass ich mir nur so dachte, okay, also ist es 1, ist es 2, ich weiß es nicht. Aber ich habe so in meinen Gedanken, habe ich mir immer eigentlich dann doch diese zwei vorgestellt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dachte, ach ja, da sind jetzt die zwei da drinnen. Und ja, es wäre auch einfach schön, wenn die beiden das jetzt geschafft haben. Ja, irgendwann war der Urlaub dann zu Ende. Ich überlege gerade, so ein paar Tage später. Auf jeden Fall waren wir ungefähr eine Woche später dann tatsächlich im Kinderwunschzentrum beim ersten Ultraschall. Da war ich jetzt Ende der sechsten Woche. Ja, und wir hatten natürlich so ein bisschen recherchiert, okay, was kann man da sehen? Weil beim letzten Mal hat man da ja immer bei uns nur so ein bisschen eine zu kleine Fruchthöhle gesehen. Und ich wusste gut, natürlich Fruchthöhle. Und wenn wir ganz, ganz großes Glück haben, auch schon ein bisschen Embryonalstruktur oder sogar einen Herzschlag, aber das muss eigentlich noch nicht sein. Ja, und so sind wir dann dahin gegangen und tatsächlich diesmal ist auch mein Mann mitgekommen, was ich mir super wichtig war, weil der war ja bei der letzten Schwangerschaft im Frühjahr, war der ja bei gar keinem Ultraschall mit dabei, wegen Corona und des Lockdowns. Und ja, deswegen ist er diesmal mitgekommen und da war ich echt ordentlich angespannt dann im Wartezimmer, weil ich mir nur so dachte, scheiße, scheiße, da muss jetzt einfach eine Fruchthöhle sein in der Gebärmutter. Und es muss jetzt einfach alles gut sein. Ja, habe ich mich, glaube ich, dann doch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Und ja, um es kurz zu machen, da war eine Fruchthöhle und es war alles gut und die war ganz normal groß. Es war eine Fruchthöhle und nicht zwei. Und man konnte jetzt aber drinnen noch nichts sehen. Und es war eigentlich alles super, aber wir sind da so ein bisschen rausgegangen und waren doch so ein bisschen so, Mann! Wann kommt denn jetzt endlich dieser blöde Herzschlag? Also irgendwie waren wir immer noch nicht zufrieden. Und die Ärztin hat das auch festgestellt und meinte, oh, sie sind aber immer noch ganz schön angespannt, ne? Sie sind noch nicht einfach froh. Und dann nur so, nee, nee, also bis wir da nicht gesehen haben, dass da was drin ist, das lebt, ja, zählt das sozusagen nicht für uns. Das war so ein bisschen der Gedanke. Und ich muss sagen, dass ich schon auch so diesen Gedanken hatte, Ich bin irgendwie ein bisschen traurig, dass es nur eins ist. Ich bin natürlich total froh, dass da überhaupt eine Fruchthöhle ist, aber das bedeutet ja auch, dass ein kleiner Embryo es nicht geschafft hat. Und irgendwie, ja, ich hatte mich so ein bisschen auf diese zwei eingestellt. Also es war so ein bisschen so ein kurzes Kratzen und einmal schlucken und so. Na gut, hoffentlich ist jetzt aber mit dem einen einfach alles gut. Ja, und so mussten wir uns dann gedulden. Ja, wieder ungefähr eine Woche, ich glaube, es waren so 10 Tage später, war dann der nächste Ultraschall, zu dem wir kamen. Und ja, was soll ich sagen? Da schlug ein Herzchen. Und ja, das war echt ein krasses Gefühl. Also das so zu hören, also ich hatte irgendwie keine Vorstellung, wie so dieser Moment abläuft. Ich hatte auch, ich habe mir das nie ausgemalt, dass wir jemals an diesem Punkt sein könnten. Das war für mich, kam eigentlich gar nicht mehr, ja, in Frage. Das stand gar nicht mehr zur Debatte. Und dann waren wir da und dann bummerte da dieses Herzchen und man sah da einfach was. Und das war richtig unglaublich. Also, da waren wir echt beide hin und weg. Das war, ja, ich will nicht sagen magisch oder so, aber das war so wirklich krass. Es kann sein, dass mir da auch die Tränen liefen, als ich da auf dem Stuhl lag. Ja, es war so verrückt. Und ja, wir haben immer gesagt, wenn das Herzchen schlägt, dann bin ich wirklich schwanger. Dann sagen wir uns das jetzt so. Und ja, das war der Moment. Da war ich dann in der 8. Woche. Und ja, das war dann auch der Moment, wo wir das dann eigentlich erst geteilt haben mit anderen. Also davor wusste das wirklich eigentlich so gut wie niemand. Und jetzt haben wir es dann unseren Eltern erzählt und ein paar Freunden. Und ja, die waren alle irgendwie, also erstens hat fast niemand mit gerechnet, weil es niemand mitbekommen hat, diesen Versuch. Und waren alle hin und weg, total glücklich. Und es hat irgendwie gut getan, weil wir selber einfach noch so richtig zögerlich waren. Also irgendwie hat es gut getan, dass sich dann einfach andere so für uns freuen. Ja, und irgendwie jetzt verstreichen so die Wochen. Also eine Woche später beim Ultraschall, da war ich dann alleine Da hatte sich einfach aus diesem Würmchen so ein richtig kleines Menschlein entwickelt und das Herz schlug weiter und wir wurden aus dem Kinderwunschzentrum entlassen. Wir waren jetzt fast 3 Jahre dort und ich finde, also es war für mich schon auch so ein bisschen ein krasser Moment. Also ich muss sagen, die Ärztin war wirklich auch sehr emotional, also die ja, war sehr gerührt und hat immer gesagt, wie sehr sie sich einfach freut und dass das so schön aussieht alles und ja, dass sie uns das so gewünscht hat. Und es war einfach, also es war total schön, muss ich sagen. Und man hat so richtig gemerkt, es hat mich einfach wirklich gefreut, wie wichtig ihr diese Arbeit ist und ja, wie viel ja, Menschlichkeit auch da drin steckt. Und ich fand es irgendwie auch schön, dass sie nochmal gesagt hat, dass das ist einfach ein wirkliches kleines Wunder, was wir da haben. Das ist ein richtiges Wunder der Medizin. Und da finde ich, hat sie auch recht. Und dass man eben die Reproduktionsmedizin nicht immer verteufeln sollte, weil sie eben dazu imstande ist, solche Wunder hervorzubringen. Und ja, dieses kleine schlagende Herzchen in mir hätte es ziemlich sicher sonst nicht gegeben. Ja, und mit diesem kleinen Wunder im Bauch habe ich dann das Kinderwunschzentrum verlassen und bin eine Woche später zum ganz normalen Frauenarzt gegangen. Ist irgendwie komisch, auf einmal irgendwie jetzt offiziell zu den Normalos zu gehören. Und ja, das finde ich auch ein bisschen schwer, weil ich bin jetzt irgendwie normal. Ich bin zwar aus bestimmten Gründen als Risikoschwangere eingestuft. Es hat aber so mit den Vorerkrankungen zu tun. Aber ich bin eigentlich eine ganz normale Schwangere in der ganz normalen Vorsorge. Und das heißt, ich habe jetzt auch einfach große Abstände zwischen den Untersuchungen. Und als ich das gemerkt habe, ist mir echt, da hat dann die Panik eingesetzt. Ich muss sagen, davor war ich recht entspannt die ganze Zeit und dachte so, es ist alles gut, es wird gut. Und als ich dann da beim Frauenarzt war und alles gut war und meinen Mutterpass bekommen habe und es hieß, wir sehen uns in 3 Wochen wieder, da war ich so, oh Gott, oh Gott. Und jetzt einfach 3 Wochen dran glauben, dass dieses kleine Wunder in mir weiter wächst, das finde ich ehrlich gesagt nicht leicht. Ich habe schon ein bisschen was überstanden von dieser Zeit und ja, ich breche es sozusagen an diesem Punkt jetzt ab, die Geschichte. Ich bin jetzt eben in der 11. Woche. Wenn die Folge rauskommt, werde ich genau in der 12. Woche sein und habe schon ordentlich was geschafft. Aber es ist sehr viel Unsicherheit mit dabei und sehr viel Anspannung. Und tatsächlich auch sogar von meinem Mann würde ich fast sagen, noch mehr Anspannung als von mir. Also so richtig glauben, dass jetzt alles gut läuft, können wir gerade einfach noch nicht. Ja, das waren jetzt so ein bisschen die Fakten. Ich habe euch jetzt sozusagen durch diese zahlreichen Untersuchungen mitgenommen, die quasi mehr oder weniger so im Wochenabstand, habe ich das jetzt alles so erzählt und jetzt sind wir angekommen. In der 11. Woche. Ja, das ist natürlich ein bisschen jetzt so diese Faktenseite gewesen. Ich muss sagen, dass nebenbei ein anderer Film mitlief und auch noch mitläuft, den ich ja sehr unterschätzt habe. Ja, das ist die Tatsache, dass es verdammt anstrengend ist, so eine Frühschwangerschaft. Ich bin ehrlich, ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, was passiert nach diesem positiven Test. Ich habe das absichtlich nicht gemacht. Ich wollte daran nicht denken, damit ich es nicht noch schwieriger mache. Ich dachte immer, na, vielleicht werde ich nie an dem Punkt sein, also will ich es mir gar nicht ausmalen. Und zum anderen hatte ich aber doch auch ziemlich große Angst, also ja, nicht ziemlich große Angst, aber ich hatte so ein bisschen Angst davor, weil ich weiß, dass meine Großmutter hatte eine ganz, ganz schlimme Übelkeit und Erbrechen, die zu der damaligen Zeit, also es war auch wirklich lebensbedrohlich. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht auch in so eine Richtung gehen könnte. Und dachte sogar manchmal, naja, vielleicht ist es ja auch eben ganz gut, dass ich nicht schwanger werde. Aber so richtig Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich dachte schon, naja gut, dann hat man halt diesen Test und dann ist irgendwann auch einfach alles gut. Wenn das Herzchen schlägt, sind wir doch alle zufrieden. Naja, aber während sich dieses kleine Wurstelchen in meinem Bauch immer weiter entwickelte und sich meine Hormonwerte immer weiter entwickelten, nahm leider auch echt krass die Symptome zu. Und ja, ich bin ehrlich, ich hab's nicht für möglich gehalten, dass ich so umgehauen werde. Das war, ja, es ging so ein bisschen schleichend voran, aber ja, das Endresultat ist, dass ich de facto eigentlich jetzt seit ja, gut 5 Wochen, also seit ich aus dem Urlaub zurück bin, eigentlich kaum mein Sofa verlassen habe. Also am Anfang schon noch ein bisschen, um zu versuchen, ein paar Stunden im Homeoffice was zu schaffen. Aber die Müdigkeit, also zum einen so müde und erschöpft gewesen, bin ich auch immer noch. Und zum anderen wurde einfach die Übelkeit immer schlimmer. Und ja, irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich einfach wirklich nonstop 24 Stunden am Tag wirklich starke Übelkeit und Erbrechen hatte. Ja, ich schmück das jetzt hier nicht weiter aus. Ich finde immer, man muss da nicht so im Detail über die Schwangerschaft reden. Ich will einfach nur sagen, es ist wirklich verdammt anstrengend. Ich war jetzt auch 2 Wochen lang krankgeschrieben. Und ja, ich kämpfe so ein bisschen damit, über den Tag zu kommen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe. Ich lag jetzt eben eigentlich einen Monat nur und habe eigentlich geschlafen und einfach nur versucht zu überleben. Und ja, das ist sozusagen das Happy End, von dem man immer geträumt hat. Also wo ich immer dachte, naja, es ist dann einfach mal alles gut. Und ja, vielleicht ist objektiv gesehen alles gut. Und ich muss sagen, ja, ich habe ein riesen Glück und ich bin sehr, sehr dankbar. Aber der Zustand an sich ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen und zu überstehen. Und ich weiß, dass das sehr, sehr vielen Frauen so geht und dass ich auch nicht alleine bin. Natürlich denkt man sich auch, na, man kennt aber auch ganz schön viele Freundinnen, die das Problem nicht hatten. Also warum bin ich jetzt so blöd dran? Bringt nichts, sich darüber zu ärgern. Das ist normal und gehört dazu. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Kraftreserven sind einfach am Ende. Und ich weiß nicht, wie sich so ein Zustand anfühlt, wenn man ganz normal schwanger geworden ist und man unbeschwert in so eine Zeit startet. Ich kann mir vorstellen, dass die Symptome einen genauso umhauen können, auch schlimmer umhauen können. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Gedanken anders sind oder man ein bisschen mehr Ressourcen hat. Ich habe einfach gemerkt, meine Kräfte sind einfach aufgebraucht. Und wenn man jetzt sich das so überlegt, dieser Versuch hat ja auch schon im August angefangen. Also das zieht sich jetzt ja auch schon wirklich seit ein paar Monaten und ich merke auch einfach die Medikamente und alles, also sind ja Hormone, aber es schlaucht mich und es hat mich geschlaucht und ja, es hat mich ja schon geschlaucht, bevor diese Schwangerschaft überhaupt eingetreten ist und ja, jetzt bin ich an diesem Zustand, wo ich eigentlich objektiv gesehen super happy sein sollte und wirklich nur versuchen kann, zu überleben. Finde ich, ja, ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden jetzt und es ist einfach so. Aber es ist natürlich nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Ein Punkt, den ich auch noch anmerken wollte, womit ich persönlich ein bisschen zu knabbern habe, ist, dass ich gemerkt habe in den letzten Wochen, dass ich auch wirklich, wirklich abgeschlossen hatte mit dieser Idee, ein leibliches Kind zu bekommen. Und ich habe das ja auch immer so betont, das ist wirklich unser abschließender Versuch, der einfach auch so für uns gedacht war, um diese ganze Zeit abzuschließen. Und ich merke das jetzt auch, dass das eher so intendiert war von uns oder ganz klar intendiert war und eigentlich nie wirklich die Option im Raum stand, dass es realistisch klappen könnte. Und dementsprechend, ja, habe ich fast das Gefühl, ich bin da nicht bereit dafür oder ich bin jetzt überfordert davon, was ja auch ein Quatsch ist. wenn man sich 6 Jahre nichts anderes gewünscht hat. Und ich sehe da schon auch so ein paar Parallelen zu dem, auch was Jenny gerade erzählt hat. Man fragt sich, wie ist es denn möglich, dass man jetzt nicht einfach komplett bereit dafür ist? Andererseits merke ich, und das finde ich doch faszinierend, dass mein Körper es ja anscheinend doch kann. Und das ist irgendwie schon auch ein schönes Gefühl. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht bereit, aber es ist sehr faszinierend, dass ein Körper ja so schnell umswitchen kann in diesen Modus, wo man dachte, dass er das einfach nie kann. Insofern werde ich mich wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate mit meinem Körper auseinandersetzen müssen und versuchen, mit ihm so ein bisschen eine Wellenlänge zu finden. Ich glaube, das ist so, sind so ein bisschen die Schlussworte jetzt zu unserer Geschichte. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich will jetzt keinen so, vielleicht das mache ich vielleicht in ein paar Monaten, dass ich so einen richtigen Rückblick mache. Aber ich blicke jetzt schon zurück auf 6 Jahre, die echt, echt verdammt hart waren. Und es ist nicht alles jetzt auf Knopfdruck gut, das muss ich sagen. Und ja, ich ertappe mich schon auch manchmal bei dem Gedanken, ich muss doch jetzt einfach zufrieden und dankbar sein. Und dann kommen echt so Gedanken, dass ich mir manchmal denke, boah, vielleicht wäre es auch gut gewesen, es hätte nicht geklappt, weil ich wirklich, wirklich kämpfe gerade. Aber am Ende hat sich dieses kleine Wunder für uns entschieden und ich denke, wir werden diesen Weg gemeinsam gehen und ich hoffe natürlich einfach nur, dass dieser Weg diesmal ein gutes Ende haben wird. Ja, ich habe euch auf diesen Weg mitgenommen und dieser Weg ist natürlich auch lange noch nicht zu Ende. Er hat eigentlich gerade erst angefangen. Aber was ich ja schon am Anfang dieser Folge so angesprochen habe, ich will nicht, dass das hier ein Schwangerschaftspodcast wird. Das ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und, wie ich ja immer so schön sage, den langen Weg zum Wunschkind. Aber der Fokus ist eigentlich wirklich auf diesem langen Weg. Und natürlich, ich finde es wichtig, deswegen ging ja die Folge heute auch darum, auch ein bisschen darüber zu reden, was kommt danach, aber das soll wirklich jetzt nicht der Hauptfokus dieses Podcasts bleiben. Das heißt, ich habe ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt? Grundsätzlich geht dieser Podcast, so gut ich es schaffe, einfach weiter. Ich sage, so gut ich es schaffe, ich habe das jetzt schon angedeutet, dass ich sehr gekämpft habe die letzten Wochen. Es war ehrlich gesagt nicht so leicht für mich, diese Podcast-Folgen noch nebenher aufzunehmen, weil es mir nicht gut genug geht. Das war mir aber trotzdem sehr wichtig. Also das ist so ein bisschen das eine, dass ich da so ein bisschen am Struggeln bin. Das zweite ist, dass wir ziemlich kurzfristig eine neue Wohnung bekommen haben und jetzt auch noch in den nächsten Wochen, 2 Monaten umziehen werden. Das heißt, es wird tendenziell alles ziemlich viel werden, die nächsten Wochen. Das heißt auch, dass ich es nicht versprechen kann, dass das wirklich immer regelmäßig weitergeht. Aber ihr wisst es, ich versuche es und eigentlich stehe ich ziemlich auch zu meinem Wort. Ich habe auf jeden Fall schon, ja, eigentlich mehrere Folgen in der Pipeline und ja, in 2 Wochen solltet ihr auf jeden Fall auch die nächste Folge hier hören. Meine eigene Geschichte werde ich jetzt sozusagen in den Hintergrund rücken, was natürlich nicht so ganz leicht ist, weil sie mich sehr voll einnimmt, aber ich finde eben, das hier ist jetzt nicht unbedingt die Plattform, um das alles so im Detail zu teilen. Ich weiß aber, dass es da viele unter euch gibt, die ja trotzdem irgendwie Anteil nehmen wollen und dabei sein wollen. Insofern hatte ich überlegt, dass ich trotzdem das ein oder andere Update geben werde. Aber ich denke eben in unregelmäßigeren Abständen, beziehungsweise wenn natürlich irgendwas Gravierendes passiert, dann werde ich das auch irgendwie hier in einem Podcast erzählen. Ich werde das als Bonusfolge machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Thema wirklich Schwangerschaft, also wenn es um dieses konkrete Thema geht und um meine Geschichte, Wenn ich da was erzähle, dann werde ich das eben als extra, als Bonusfolge kennzeichnen, damit man auch nicht aus Versehen einfach drüber stolpert und sich das anhört und vielleicht gerade gar nicht in dem Mindset dafür ist. Ich nehme es, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, keinem übel, wenn man das auch einfach nicht hören will. Und ich verspreche euch, dass meine Intention sich in keinster Weise irgendwie verändert hat. Also ich kann eigentlich nur mehr denn je sagen, dass mich ja dieser Weg und diese Erfahrungen sowas von prägen. Und ich merke eigentlich stärker denn je, wie tief diese Erfahrung der letzten Jahre sitzt und dass das eben auch einfach nicht so rosig ist und auch, ja, dass das nicht auf Knopfdruck und Schalter umlegen ist alles gut, sondern das begleitet einen und ja, es ist eine sehr besondere Zeit und das Umfeld ist, denke ich, oft nicht in der Lage, das in dem Ausmaß wirklich zu verstehen. Insofern umso wichtiger, dass es ja Betroffene gibt, die darüber reden und die sich gegenseitig das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Ihr Lieben, ihr seid nicht alleine. Ich hoffe, dass ihr das immer wieder merkt, wenn ihr diesen Podcast hört. Ganz am Ende will ich nur sagen, ich habe so liebe E-Mails bekommen nach der letzten Folge und ich bin einfach nicht dazu gekommen, auf die E-Mails zu antworten, weil ich wirklich nicht so richtig in der Lage war, was am Computer zu machen. Ich habe mich so unglaublich gefreut und ich freue mich über jede E-Mail. Podcast maybebaby@gmail.com. Ihr dürft sehr gerne schreiben und sobald ich irgendwie in der Lage bin, werden alle diese lieben E-Mails auch eine nette Antwort von mir bekommen. Ja, bis dahin schaut auf Instagram vorbei, @maybebabypodcast. Auch da gilt, dass ich gerade nicht ganz so aktiv bin aus den besagten Gründen, aber ich versuche so ab und an trotzdem da was zu posten. So, meine Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch gutes Durchhalten in unserem Lockdown. Light, bleibt gesund und ja, ihr seid nicht alleine.